Herzlich willkommen zu unserem letzten Programmpunkt des heutigen Tages, einem ausgezeichneten Panel mit dem Titel DSGVO, was ist passiert? Alle, die heute live dabei waren, am Stream oder vor Ort oder im letzten Jahr in Europa gewohnt haben, haben viel zur DSVG gehört, mitbekommen, verschiedenste Ansichten, verschiedenste, was hat vielleicht funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wir haben jetzt ein sehr interessantes Panel. Angelika Adensamer, die wir gerade gehört haben, Andreas Krisch, Jürgen Hartlauer und Erich Mögel. Möge die Diskussion gelingen.
Dankeschön. Ja, Dankeschön. Herzlich willkommen auch zum letzten Programmpunkt des heutigen Abends. Wir möchten uns ein wenig unterhalten über das Lobbying, das im Zuge der DSGVO passiert ist. Senator, we run ads. Das war das, was der Mark Zuckerberg geantwortet hat auf die Frage des Senatoren Orrin Hatch. So how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Und er hat eben kurz gewartet und hat dann gesagt, Senator, we run ads. Das Netzwerk von Facebook, das Social Network, ist werbefinanziert. Und das funktioniert deswegen unter anderem so gut, weil es ein sehr, sehr hohes Maß an Profiling bietet und ermöglicht. Wir haben zwar den Mark Zuckerberg angefragt, ob er kommen möchte, denn die Fragen bei dem Hearing damals waren, würde ich sagen, eher milde und freundlich. Ein Großteil der Senatoren und Senatorinnen nutzen auch aktiv Facebook. Manche haben also das Maximum mit ihren 5000 Freunden ausgeschöpft. Und sie waren tatsächlich bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr, sehr milde gestimmt. Wie gesagt, wir haben ihn gefragt, ob er denn kommen möchte, haben dazu also die normale Facebook-Kontaktmöglichkeit, die auch ziemlich versteckt ist, genutzt, hatten keine Antwort bekommen. Nachdem jetzt der Mark Zuckerberg heute nicht da ist und wir hier eigentlich inklusive mir tendenziell Menschen am Podium sitzen haben, die eher für die DSGVO sind, erlaube ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen aus der Rolle des Moderators auszubrechen und jetzt nicht vielleicht den Mark Zuckerberg zu loben oder stellvertretend für ihn zu sein, aber da oder dort vielleicht auch die positiven Seiten von Targeting und Profiling hervorzuheben, denn auch diese gibt es ja vielleicht. Noch nicht vorgestellt, gut, also von der Sonja Kurz wurde da Andreas Krisch, für die, die ihn nicht kennen, ein erfahrener Datenschützer seit, so steht es im Programm, 15 Jahren gefühlt, wahrscheinlich seit, wenn ich dich jetzt schätzen darf, 25 Jahren, also du hast im Kindesalter etwa begonnen, dich für Datenschutz zu interessieren. Den Erich Möchel, den wir vor kurzem hier auf einem Vortrag hatten, und die Angelika Adensamer, auch vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich selbst bin im Brotberuf im Bereich strategischer Beratung tätig, digitale Geschichten, und habe natürlich auch mit Facebook zu tun. Ich schalte auch Facebook-Ads auch für Kunden, berate Kunden dort. Also ich bin tatsächlich, gehöre zu den Bösen. Wenn man Datenschutzgeschichten mal außer Acht lässt, Profiling und Targeting hat ja tatsächlich auch einen Vorteil, wenn man das seriös betreibt. Die Werbung wird günstiger. Denn ich habe weniger Streuverluste, und weniger Streuverluste heißt einfach günstigere Klickpreise. Verkürzt und vereinfacht gesagt könnte man also zu dem Schluss kommen, die DSGVO sorgt dafür, dass Werbung teurer wird, was einfach heißt, dass auch Produkte und Dienstleistungen teurer werden. Wie siehst du das als gestandener Datenschützer?
Naja, ich würde glauben, dass die Sache zweischneidig ist. Ja, es kann schon durchaus sein, dass Werbung günstiger ist. Das heißt aber auch, dass die Medien, die diese Werbung ausspielen, schlechter davon leben können und umso mehr Werbung und umso mehr Profiling machen müssen, um noch ein paar Cent für die Werbung, die auf ihren Medien angezeigt wird, bekommen zu können. Wenn man sich überlegt, dass gedruckte Zeitungen früher sehr gut davon leben konnten, ganz statische Werbung ohne konkrete Zielgruppenansprache, abgesehen von Menschen, die dieses Medium konsumieren, leben konnten und es heute immens viel Traffic in Online-Foren benötigt, um überhaupt halbwegs einen Umsatz hinzukriegen, um die Betriebskosten von solchen Medien zu decken, dann muss man sich, denke ich, auch die Frage stellen, ist denn die ach so günstige Werbung wirklich das absolute strebenswerte Ziel der ganzen Sache oder brauchen wir nicht viel eher Möglichkeiten, wo auch die Medien, die diese Werbung transportieren, von diesen Dingen leben können und wäre auch für die nicht weniger Targeting insofern auch eine bessere Variante. Der zweite Punkt ist, und da würde ich gerne auf den Vortrag von Erich Möckel zurückkommen, der ja sehr stark dafür plädiert hat, dass der Infolayer der relevante Layer ist, auf dem sich die ganze Sache abspielt, ist ja die Frage, wenn wir erlauben, dass unsere Kommunikationskanäle, die wir verwenden, von Werbebudgets von irgendwelchen Leuten, die ein konkretes Interesse an einer bestimmten Beeinflussung haben, dominiert werden. Wenn wir denen erlauben, dass sie uns ganz gezielt, nämlich auf mich persönlich gezielt Informationen geben, um mich in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und das funktioniert ja bereits auf individueller Ebene und nicht mehr auf tausender Leute-Ebene, dann machen wir damit im Wesentlichen die Wegbereitung für diejenigen, die unsere demokratischen Prozesse angreifen wollen. Weil erst dadurch, dass wir Möglichkeiten schaffen, uns dermaßen gezielt anzusprechen, uns dermaßen gezielt genau die Information zu geben, die uns jetzt in die richtige Richtung für diese Menschen lenkt, uns dazu bringt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder bei einer Wahl das bestimmte Produkt, nämlich den favorisierten Kandidaten oder die favorisierte Partei zu wählen, dann haben wir die Kontrolle über unsere Kommunikation verloren und wir haben dadurch, dass wir die Herrschaft über unsere Kommunikationskanäle aufgegeben haben, auch unsere Demokratie verloren, weil wir dann gar nicht mehr wissen, dass wir beeinflusst werden in die eine oder andere Richtung, weil da war halt zufällig irgendeine Werbung und das hat eigentlich eh ganz plausibel geklungen, was da daneben gestanden ist. Oder es war schon vom Inhalt, von der Gestaltung, von der optischen Aufmachung her so gemacht, dass es kaum mehr von den eigentlichen Kommunikationsinhalten unterscheidbar war und wir haben es für ganz normale Kommunikation von irgendjemandem in unserem Freundeskreis wahrgenommen. Und ich glaube, da ist der springende Punkt in der ganzen Sache am Targeting, an der Werbung etc. und an der Notwendigkeit, das zu beschränken, weil da ist ein Punkt erreicht, wo einfach Schluss sein muss.
Mhm. Erich?
Ich kann dem weitgehend nur beipflichten. Sämtliche dieser Desinformationskampagnen funktionieren nur, wenn man nicht sieht, aus welcher Richtung das eigentlich kommt. Ich greife da jetzt nochmal auf RT zurück, auf diesen russischen Kommunikationskanal. Bei jedem englischsprachigen Nachrichtenkanal, der sich ans Ausland richtet, egal wo, hat schon seit Zeiten von Radio Moskau im Kalten Krieg so gegolten, aber es ist jetzt wesentlich radikaler geworden, und zwar, das ist das Um und Auf, das hast du auch gesagt, etwas, das aus dem Unsichtbaren kommt, das getarnt ist als Kommunikation im Freundeskreis und plötzlich wird da ein Thema thematisiert und alle reden nur mehr darüber, so geht das. So geht das bei Werbung, wenn etwas irgendwie durchmarschiert, ein Produkt. Ich erinnere nur, dass der letzte solche Mist waren diese komischen Fidget Spinner. Das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer und dass da natürlich ein erhebliches finanzielles Interesse da hinten war, das war ein Millionengeschäft, da hat sich keinem eigentlich so richtig erschlossen. Bei RT, wenn man deren Berichterstattung anschaut, käme man, wenn das jemand macht, der diesen Sender nicht kennt, der würde ziemlich lang brauchen, bis er rauskommt, dass das Russen sind. Die haben keine eigene Meinung. Sie bringen nie etwas positiv raus, sondern agieren immer nur indirekt, indem sie sich auf andere Kampagnen draufsetzen. Und genauso parasitär funktioniert zum Teil die Werbung, die plötzlich mit einer aktuellen Kampagne dahergeschwemmt wird und eigentlich so nebenbei passiert und eigentlich keiner sich was Böses dabei denkt, bis man dann vielleicht draufkommt, dass die ganze Aktion, die eigentliche Aktion nur dazu gedient hat, um das in Umlauf zu bringen. Und genau diese Methoden müssen abgedreht werden. Genau das darf nicht mehr passieren, genauso wenig wie das totale Targeted Profiling. Das lebt nur so lange und funktioniert nur so lange gut, bis sich wirklich auf breiter Basis herumgesprochen hat, wie man damit reinfallen kann als User, und irgendwann wird das einfach auch aus ökonomischen Gründen nicht mehr so funktionieren. Ich nehme ein Beispiel dafür. Jetzt rennt in den USA die Urhype, Hilfe, die Russen und die Midterm Elections, und da haben wir schon gesehen und dort, und jetzt war da eine Kampagne vereitelt. Und es war immer genau nichts. Es war immer genau nichts. Es war gar nichts. Genau gar nichts ist bis jetzt passiert. Es waren aber haufenweise Zeitungsartikel schon darüber. Da wird eine Art Erwartungshaltung geweckt, jeder muss wissen, dass genau bei der Wahl die Russen genau gar nichts machen werden. Weil nämlich, und da komme ich auf das zurück, die Methoden sind verbrennt. In der informationellen Kriegsführung fällt eben die Kriegsführung unter die allgemeinen Eigentümlichkeiten der Kommunikation. Und da ist es auch so. Wenn mal die Katze aus dem Sack ist, dann kannst du das nicht ein zweites Mal einfach so spielen. Das heißt, diese Methoden werden unglaublich schnell verbrannt, und ich glaube, dass das gezielte Targeting, das wird sich länger noch halten. Aber das ist auch dabei, schon in den Hintergrund zu treten, weil es ein schlechtes Image für die Firmen schon langsam macht.
Die Frage, die sich da für mich ergibt, die leite ich einfach da mal gleich weiter an die Angelika. Können wir die Geschichte eigentlich überhaupt noch rückgängig machen, abdrehen? Also so personalisierte Werbung und Targeting, wenn wir eben so große Netzwerke wie Facebook anschauen, wenn wir uns anschauen, wie Services funktionieren, die eben werbefinanziert sind, haben wir da überhaupt noch, sind wir noch Herr unserer Daten? Haben wir noch Möglichkeiten, das rückgängig zu machen? Wollen wir das als Gesellschaft überhaupt?
Das sind verschiedene Fragen.
Ja.
Also das eine ist, dass natürlich Regulierung immer möglich ist, und es hat sich schon viel, also so viel sich geändert hat und so viel Neues es da gibt, ist es natürlich auch immer möglich, das weiterzuentwickeln in einer Weise, dass man das sozusagen teilweise zum Beispiel als Wirtschaftspraxis nicht mehr erlaubt oder reguliert. Das war immer schon sozusagen die Geschichte von Regulierung, dass man was Neues hat, sich das anschaut und das vielleicht auch wieder eindämmt. Also da würde ich jetzt sozusagen nur wegen der Größe oder wegen dem Teil, den das in unserem Leben hat oder wie gegeben wir das sehen, nicht annehmen, dass das nicht zurücknehmbar ist. Es ist ja immerhin auch jetzt nicht uralt und auch nicht jetzt so verankert hier. Die Frage Daten zurücknehmen ist natürlich schwieriger, also wenn die Daten einmal da draußen sind, dann sind sie auch kopiert und ich weiß nicht wie oft, aber umso mehr denke ich mir auch, dass man sich eben, also daran muss man sich vielleicht gewöhnen, zumindest für den Zeitraum, in dem diese Daten gesammelt worden sind, also dass diese Daten da draußen sind, umso wichtiger ist eine Regulierung und umso wichtiger ist, glaube ich, auch, also das Bewusstsein zu schaffen von den Leuten, die jetzt diese letzten 10 Jahre das Internet genutzt haben, zu sagen, okay, es geht tatsächlich um eure Daten, wie soll man jetzt damit umgehen, dass das alles da draußen ist und wie können wir das regulieren. Aber es spricht jetzt nichts dagegen, auch große Schritte zu gehen und bestimmte Praxen tatsächlich abzustellen. Das halte ich natürlich für möglich.
Wir reden eine ganze Woche lang und auch abseits dessen ja sehr viel über Datenschutz. Wenn ich mir aber so Dinge und Entwicklungen anschaue, wie dass wir freiwillig und bereitwillig Daten an tolle Services hergeben, weil sie einfach sexy sind in der Benutzung, in der Oberfläche, weil es kostenlos ist, ja, es hat Charme. Ich habe eine App, die mir beispielsweise mit einem Fitness-Tracker ermöglicht, ein besseres, gesunderes Leben zu führen. Der Fitness-Tracker misst Blutdruck, Herzwerte und in Zukunft noch viel mehr Daten. Die Daten landen irgendwo bei einem Anbieter, den ich nicht kenne. Im normalen Leben würde man wahrscheinlich nicht hergehen und wir kennen uns flüchtig, ich würde euch dennoch nicht meine kompletten Schlafgewohnheiten, meine Lebensgewohnheiten, all die Metadaten, die wir bereitwillig an Facebook, aber ganz viele andere ja auch, es wird immer Facebook so als Beispiel herangenommen, aber es sind ja viele, viele andere noch. Das Problem ist, dass das aus meiner Sicht, dass es so irrsinnig verlockend ist. Ja, ich kriege ein kostenloses Service, ich kann fitter leben, sehe aber vielleicht nicht den Nachteil, der passieren kann, aus meiner Sicht wahrscheinlich auch passieren wird, dass dann halt, wenn das mit Gesundheitsdaten gekoppelt wird, beispielsweise eben mit einer Versicherung, dass die dann das verpackt als, du zahlst weniger, solange du gesund lebst, was im Umkehrschluss heißt, du zahlst mehr, wenn du dich nicht einer Norm entsprechend, die irgendein Dritte definieren, verhältst. Aber haben wir tatsächlich noch irgendwie die Chance, das rückgängig zu machen? Also solche Dinge auf dieser Ebene.
Also ich möchte zu zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass es beim Datenschutz und der beim Datenschutz ja nicht nur darum geht, Dinge geheim zu halten. Und natürlich ist es sinnvoll, diese Sachen zu nutzen. Es ist sehr schön, wie das deutsche Bundesverfassungsgericht, das schon in den 90ern, glaube ich, in der Rechtsentwicklung als informationelle Selbstbestimmung beschrieben hat, eher als nur Privatsphäre, Abwehrhaltung, Datenschutz im Sinne von, ihr dürft meine Daten nicht haben, sondern wo es darum geht, zu sagen, ich bestimme, was mit meinen Daten passiert, ich bestimme, wohin die kommen, ich kann auch die sozusagen nach meinem Gutdünken weitergeben und veröffentlichen und möchte dann immer noch sicher sein, dass sie dort bleiben, wo ich sie hingegeben habe. Also ich glaube, es ist falsch zu sagen, wenn man sie einmal hergegeben hat, muss es so sein, dass sie dann sozusagen für alle zu haben sind, sondern das Wichtige am Datenschutz ist eben diese Selbstbestimmung zu gewährleisten. Und das andere ist, dass es gerade weil diese Fragen individuell so schwierig zu lösen sind und auch, das ist auch ein typisches Problem des Konsumentinnenschutzes, dass man oft großen als Einzelpersonen, großen Unternehmen gegenübersteht, ein Angebot hat, gar nicht alle Angebote vergleichen kann, nicht die gesamten AGB lesen kann. Gerade deswegen ist es so wichtig, dafür gesellschaftliche Lösungen zu finden, politische Lösungen zu finden, die es nicht eben auf die Einzelperson dann auflasten, hier alles wissen und verstehen zu müssen, sondern dass man sich auch verlassen kann darauf. Und das ist auch ein Grund, warum die DSGVO eigentlich für viele Unternehmen sehr positiv ist, weil man sozusagen, wenn es ein Vertrauen gibt darin, dass das Datenschutzsystem in Europa gut funktioniert und die Daten sicher sind, man vielleicht sogar viel bereitwilliger solche Dienste auch nutzt, als wenn man gar keine Ahnung hat und weiß, dass es keine Kontrolle und Regulierung gibt dafür. Mhm.
Ich glaube, wir alle sind hier oben am Panel und wahrscheinlich auch viele im Publikum, die DSGVO grundsätzlich als etwas Positives. Jetzt kriegt man aber auf der anderen Seite, wenn ich draußen in den Beratungen stehe, auch gerne, es kriegt bis aktuell einen negativen Spin. Ja, also die DSGVO ist böse, weil es ist so wieder von oben verordnet und die EU überhaupt. Ja. Und dann gibt es eben diese Skurrilitäten in der Diskussion über Namensschilder, ob jetzt Namensschilder auf den Eingängen stehen dürfen, sollen oder nicht sollen. Und Blogs haben geschlossen, also das kleine Reiseblog der Susanne Müller, die mit der DSGVO überfordert war, hat die EU mit der DSGVO übers Ziel hinausgeschossen? Ist die DSGVO überhaupt ein Instrumentarium, um so etwas wie informelle Selbstbestimmung überhaupt quasi in den Griff zu kriegen? Und waren die Grundlagen, die jetzt in der DSGVO drinnen stehen, war das einfach too much? War es schlecht kommuniziert?
Nein, ich würde eher glauben, dass es halt der übliche lobbyistische Abwehrkampf ist, der da stattfindet. Regelungen, die man nicht mag, die muss man öffentlich angreifen. Man muss absurde Beispiele in die Öffentlichkeit tragen, wo es völlig abstrus ist, jetzt sich vorzustellen, dass 200.000 Türschilder abmontiert werden. Was in dem konkreten Beispiel passiert, ist, dass ein öffentliches Unternehmen eben Geld sparen möchte und die Aufwände, die damit verbunden sind, Türschilder auszutauschen, wenn der Mieter wechselt, man eben einfach nicht mehr haben will. Und das ist deshalb kostenintensiv, weil es eben keine Hausmeister mehr vor Ort gibt, die das im Vorbeigehen machen können, sondern man muss extra wen hinschicken, man muss kommunizieren mit den neuen und den alten Mietern und. Das ist jede Menge sehr mühsamer Prozess und den will man sich halt ersparen. Und da kann man halt schön sagen, ja, der böse Datenschutz, der hat das wieder alles kaputt gemacht und wir werden alle nicht mehr wissen, wer wo wohnt und niemanden mehr finden, weil die böse DSGVO. Tatsache ist aus meiner Sicht vielmehr, dass die DSGVO sehr viel Aufklärung bringt eigentlich in der ganzen Sache. Was sie nämlich verlangt von Unternehmen, und das finde ich durchaus legitim, ist, dass Unternehmen Transparenz walten lassen, was sie mit den personenbezogenen Daten machen, die sie verarbeiten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel diese Fitness-App meine Daten verwaltet und da jetzt erfasst und mir sehr nützliche Informationen über meine Fitness und meinen Gesundheitszustand und Ähnliches bietet, dann ist es, denke ich, durchaus legitim, dass sie mir auch sagen, was sie sonst noch mit diesen Daten machen. Das hat auch den positiven Effekt, wenn ich das nachlesen kann und mich dort überzeugen kann, aha, ja, das und das machen sie und das finde ich eigentlich total nützlich und gut, dass die das tun, dann kann ich denen auch besser vertrauen, als wenn ich jetzt irgendeine App, wo ich noch nicht einmal weiß, wer jetzt wirklich der Betreiber ist, weil ich ja mit dessen Webseite auch nie in Kontakt komme, weil ich kriege das nur von irgendwelchen App-Stores oder ähnlichen Dingen, wenn ich mit denen näher in Kontakt komme, wenn ich mich damit beschäftigen kann, was tun die denn wirklich und die erzählen mir das noch in einer Sprache, die ich verstehen kann, das verlangt nämlich auch die Datenschutzgrundverordnung, dass man das in einer klaren und einfachen Sprache den Menschen näher bringt, dann kann ich was damit anfangen, kann man was darunter vorstellen und denkt man, ha super, ja, die nehmen das wirklich ernst und das ist was Nützliches für mich. Und die Frage, die halt dann bei der ganzen Sache überbleibt, ist, wovon lebt dieses Unternehmen? Leben die davon, dass die meine Daten an irgendjemand anderen verhökern? Das heißt, ich zahle nichts dafür, ich gebe nur meine Daten her und die machen halt mit meinen Daten irgendwas. Oder haben die ein, was aus meiner Sicht vernünftiger wäre, ein Geschäftsmodell, wo ich sie dafür bezahlen kann, dass sie dieses nützliche Service anbieten? Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Dinge im Internet kostenlos, also vermeintlich kostenlos sein müssen. Man kann durchaus nützliche Services anbieten und dafür auch gutes Geld bekommen und das wäre im Übrigen gar nicht so teuer. Wir haben das einmal ausgerechnet, für Facebook, wie viel einzelner Facebook-Nutzer zahlen müsste, um den gleichen Umsatz zu generieren, den die jeweils jährlich machen. Und ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es ist irgendwo in der Größenordnung von 10 bis 15 Dollar pro Jahr. Das heißt, es muss nicht jeder von uns sein ganzes Vermögen an Facebook abgeben, um ein Kommunikationssystem zu kriegen, das genau die gleichen Features hat, nur eben ohne Profiling und ohne Werbung, sondern das sind durchaus akzeptable Summen, wo es durchaus leistbar wäre und für jeden mehr oder weniger leistbar wäre, das auch ganz normal als Bezahlservice zu nutzen. Und die Punkte sind es im Wesentlichen und was die DSGVO eben ganz klar fordert ist, man muss vorher wissen, für welchen Zweck habe ich die Daten und man muss das den Betroffenen bekannt geben. Man muss vorher wissen, warum darf ich das überhaupt, was ich mache und muss das den Betroffenen bekannt geben. Man muss vorher wissen, wie lang habe ich denn diese Daten und wann lösche ich sie wieder. Das sind Überlegungen, die halt in der Wirtschaft bisher kaum noch jemand angestellt hat. Gerade das Thema Löschung ist eines, das im Wortschatz der IT praktisch nicht vorkommt, weil Festplatten werden sowieso immer größer. Etc. Also man muss eben genauer und präziser sein jetzt, aber das sind Überlegungen, die man ohnehin schon längst hätte machen müssen, weil Datenschutzgesetze gibt es in Österreich zumindest seit 1978 und da ist im Wesentlichen das Gleiche drin gestanden.
Privacy by Design ist ein Konzept aus den 80ern für die Älteren unter uns, die das vielleicht sich noch erinnern können. Aber das ist für mich trotzdem irgendwie der Punkt. Datenschutz, ich habe es auch gestern wieder gesagt, ist so ein Jo-E-Thema auf gut Wienerisch. Also du findest so in persönlichen Gesprächen kaum jemand, der dir widerspricht und sagen wird, Datenschutz ist nicht wichtig, ja, wenn du dich wirklich seriös mit jemandem unterhältst. Aber dennoch, warum kommt kein Unternehmen auf die Idee, so einen Service wie Facebook anzubieten für, sagen wir, einen Betrag von 20 Dollar im Jahr oder als Einstiegspreis halt nur 10 Dollar, wäre ja doch leistbar, und hängt sich das um und sagt, wir verkaufen eure Daten nicht, auch nicht in irgendeiner anonymisierten oder ähnlichen Form, sondern wir verwenden sie, damit wir dieses Service zur Verfügung stellen können und aus. Warum macht das niemand? Warum kommt keine Bestrebung auf aus seitens der Industrie, sowas zu tun? Wäre ja toll, man könnte sich das ja umhängen.
Dann viel Vergnügen mit einem Geschäftsmodell in einen Markt, wo alle Claims schon vergeben sind, reingehen und zu glauben, man kriegt auf diese Tour auch nur irgendwelche Benutzer zusammen. Gerade bei sozialen Netzen, die machen ja eigentlich nur, da Mitglied zu sein, macht ja eigentlich nur Sinn, wenn das ein möglichst weitreichendes Kommunikationsmittel ist. Also wenn man davon ausgeht, dass da sind die meisten drinnen. Ja. Das heißt, man erreicht sehr viele Leute damit. Nur ich glaube, dass das alles irgendwie ein ziemlich anachronistischer Zustand ist inzwischen, dass die schiere Größe von Google und Facebook eine typische Erscheinung der Frühzeit eines Kommunikationszeitalters ist. Das war nämlich bei allen Technikschüben im Kommunikationsbereich so, dass anfangs riesige Monopole entstanden sind. Riesige Monopole. Ich sage nur 1914 Western Union. Der hat die gesamte Kommunikation in den USA gehört. Das war ein Monopol. Und so ging das weiter. Bei jedem neuen großen Technikschub kamen zuerst dann irgendwelche Firmen, also extrem dominierend an die Spitze. Microsoft ist ein Musterbeispiel dafür. In der Frühzeit des WWW, da ist Microsoft von einer starken Position so aufgestiegen und plötzlich war es mehr oder weniger ein Monopol. Die hatten den verbreitetsten Browser, die verbreitetste Betriebssystem und sonst was. Ja. Und sonst gab es eigentlich nichts auf dem Markt. Ja. Die waren 85% oder irgendwas.
Ja, aber das wäre auf der anderen Seite ja genau ein Argument, dass es möglich ist, diese Monopole auch wieder zu brechen. Also
ja, würde ja, eigentlich ja, dagegen ja.
sprechen und würde mich trotzdem wieder zu der Frage führen, warum versucht es niemand seriös, ernsthaft hier ein Gegengewicht zu bauen? Also jetzt nicht ein europäisches Facebook, wie es halt auch manchmal diskutiert wird, sondern einfach aus der Grundpositionierung, unsere Daten, also eure Daten sollen euch gehören, das ist uns wichtig. Und warum passiert da nichts?
Es passiert durchaus, ganz kurz. Der Grund ist der gleiche, weshalb Google Plus wieder zutritt. Ist jetzt die Woche, glaube ich, verkündet worden oder was vorige Woche, dass dieses soziale Netzwerk das versucht hat, Facebook auf seinem eigenen Territorium Konkurrenz zu machen.
Ich habe von 5 Usern gehört, die relativ traurig sind darüber.
Genau, und genau diese 5 User sind das Problem, dass es nämlich 500 Millionen sind. Es ist unglaublich schwierig, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen und die Menschen auf die Plattform zu kriegen. Und erst wenn die auf der Plattform sind, dann wird diese Plattform nützlich. Und wenn es selbst ein Unternehmen wie Google, die ja wirklich genug Geld haben auf der Welt und genug investieren können, um Menschen dorthin zu bringen, nicht gelingt, dort die kritische Masse zu erreichen und dieses Netzwerk am Leben zu halten, ist jeder andere Versuch auch zum Scheitern verurteilt. Mhm. Und was nämlich wirklich fehlt an der ganzen Sache, und das ist ein Punkt, den die Datenschutzgrundverordnung auch versucht zu lösen oder zumindest ansatzweise zu adressieren, ist, dass es keine Interoperabilität zwischen diesen Netzen gibt. Man ist entweder bei Facebook oder bei Twitter oder in Google Plus, aber es ist nicht verbunden. Und genau diese Verbindung ist notwendig. Es würde Telefonie nicht funktionieren, wenn Netze nicht gekoppelt wären und nicht interoperabel wären. Und genau diesen gleichen Schritt muss man auch bei sozialen Netzwerken machen und plötzlich wird sich die Konkurrenz entwickeln. Und was die Datenschutzgrundverordnung versucht, dazu beizutragen, ist, dass sie sagt, dass man ein Recht hat, seine Daten mitzunehmen zu einem anderen Anbieter und nicht nur mitzunehmen, sondern dem einen Anbieter zu sagen, er soll meine Daten zu einem anderen Anbieter kopieren, und zwar bitte laufend. Also die Daten von einem zum anderen zu spiegeln und parallel in beiden Netzwerken tätig zu sein. Damit hat man versucht, einmal den ersten Schritt zu machen und dafür zu sorgen, dass die erstens einmal Daten grundsätzlich austauschen können müssen und mit den Daten vom anderen umgehen können müssen und auch in der Lage sind, das zu exportieren. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich sozusagen die Öffnung der Schnittstellen und der ständige Verbindung und dadurch die Schaffung eines großen sozialen Kommunikationsnetzes, in dem dann weitere Anbieter durchaus mitspielen können und auch welche dabei sein können, die sagen, liebe Leute, bei mir wird es überhaupt nicht geprofiled, ihr zahlt mir bitte 5 Euro im Monat und die Sache ist gut.
Ich habe es vor kurz, Angelika noch, ihr habt die Seite auch verglichen mit, bei einem Browser funktioniert es ja auch. Ich kann eine Website aufmachen und kann mir selber eigentlich aussuchen, welches Betriebssystem und welchen Browser ich nehme. Ich weiß, der technische Vergleich hinkt jetzt ein wenig, aber letztlich vom Zugang, da ist das Angebot und ich wähle mir den Zugang selber aus. Ja.
Ich wollte noch ergänzen, dass es diese datenschutzfreundlichen Plattformen natürlich auch schon gibt. Also es gibt Mastodon, es gibt tatsächlich sogar auch Diaspora, obwohl sie für Interessierte keine Informationen ausgeschickt haben dann irgendwann. Aber es gibt die und die werden auch jetzt relativ wenig genutzt und werden dann in Folge auch von Leuten, die vielleicht schon Profile haben. Also ich habe selber dort Profile und nutze es auch wenig, weil einfach wenig los ist. Also es braucht halt ein bisschen die kritische Masse. Und zu der Veränderung wollte ich auch sagen, dass in den Social-Media-Berichten auch immer ein Thema ist, dass zum Beispiel junge Leute Facebook gar nicht mehr so viel nutzen. Also es wird irgendwann auch aussterben und es gibt immer wieder neue Formate und das wird auch irgendwann nicht mehr ein anderes Facebook sein, sondern das werden andere Formate sein, wie jetzt Instagram oder Snapchat oder so. Das heißt, es ist auch in ständiger Veränderung und es ist Facebook halt jetzt so ein bisschen eine Institution, die eben für Werbung genutzt wird und von Unternehmen und von, Nachrichtenseiten, aber vielleicht auch immer weniger privat und insofern dann auch irgendwann eine andere Zielgruppe hat und auch andere Taten hat dementsprechend. Also ich glaube, dass auch da, dass das auch jetzt, obwohl es wirklich riesig ist, man schon auch eine Bewegung sieht, also eine Bewegung weg von Facebook.
Und sie versuchen das ja auch wirtschaftlich einzufangen, indem sie dann eben Dienste wie WhatsApp und andere aufkaufen und mit in die eigene Plattform und das eigene wirtschaftliche Agieren hineinnehmen, weil sie sehen, die Leute laufen ihnen davon und gehen woanders hin.
WhatsApp wird gerade monetarisiert.
Dazu gleich, wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Eine Frage aus dem Publikum. Nach der DSGVO muss man ja Daten in maschinenlesbarer Form dem User aushändigen. On Request. Ist es da möglich, darüber irgendwie zu Formaten zu kommen, gerade Facebook oder auch immer diese soziale Netzwerke abbilden, dass man darüber eine Interoperabilität auch enforced? Also gibt es da Bestrebungen oder Ideen dazu?
Es gibt zumindest eine sehr deutliche Aussage der europäischen Datenschutzbehörden, von dem Europäischen Datenschutzausschuss, wo alle Datenschutzaufsichtsbehörden Europas vertreten sind. Die haben zum Thema Datenmitnahme sehr klar gesagt, dass es einem Datenverarbeiter zumutbar ist, solche Datenübermittlungen regelmäßig zu machen. Und man durchaus von dem verlangen kann, dass er jetzt bitte alles, was ich dort poste, auch gleich dort rüber zum nächsten Anbieter schickt. Und natürlich muss er dem das in einem importierbaren Format zur Verfügung stellen. Das heißt, die beiden werden auch miteinander reden müssen, auf welche Art und Weise diese Daten strukturiert sind. Und dadurch werden sie, wenn das auch tatsächlich in Anspruch genommen wird, früher oder später eben Industriestandards entwickeln, wie solche Datenstrukturen eben ausschauen, damit die eben problemlos da und dort importiert bzw. exportiert werden können.
Sekunde. Du kannst es auch sagen, ich kann es gerne wiederholen. Also.
Diaspora exportieren oder so. Also von Facebook zu verlangen, dass sie Daten auf Diaspora zum Beispiel exportieren oder so, wäre dann denkbar. Das müsste man mal ausprobieren, was dann passiert.
Genau, ja, aber das wäre durchaus denkbar und vor allem in maschinenlesbarer Form, das heißt nicht in einem geschlossenen Format, wo man die Daten nicht mehr rauskriegt, sondern in verwertbarer Art und Weise.
So, das ist Standard XML oder wie auch
immer. Zum Beispiel,
ja. Im Prinzip in sozialen Netzwerken, du hast eine Status-Message, eine Uhrzeit, einen Absender, einen Content, das müsste sich ja machen lassen. Ne? Genau. Das würde dann auch die 5 Google Plus User freuen, die jetzt mit den 7 Usern bei Diaspora sich unterhalten. Ja, das Argument natürlich sehe ich schon, dass Facebook ist ja schon tot. Ich halte jetzt Facebook-Kurse schon 7 Jahre. Damals war Facebook schon tot, es wird täglich toter. In allen Umfragen hört man, dass die Jungen wegbrechen. Ich sage dann immer, naja, wenn ich heute 16-Jährige frage, ob sie E-Mail verwenden in ihrer täglichen Kommunikation, dann wird die Antwort ähnlich gut ausfallen. Warten wir mal ab, wie das in ein paar Jahren aussieht, wenn sie ins Berufsleben kommen. Wird manchmal nicht so gesehen, aber Facebook hat tatsächlich auch in der Berufswelt schon in gewisser Weise Einzug gehalten. Also das Ding ist schon sehr groß. Und die User, die wegbrechen, ist auch klar. Die 16-Jährigen wollen halt nicht auf dem Netzwerk der Großeltern sein. Wer würde das von uns machen wollen, wenn er 16 ist? Das, wie ihr schon gesagt habt, das Perfide an der Geschichte ist, dass sie halt einfach rechtzeitig andere Netzwerke aufkaufen und dann trotzdem weiter an den Daten bleiben. Also das wird uns erhalten bleiben.
Angelika. Nein, ich wollte nur noch mal sagen, dass es anders, wie jetzt ihr auch gemeint hast, Facebook wird dann einfach anders genutzt und hat deswegen dann auch andere Daten und ein anderes Businessmodell am Ende auch. Also auch es kann groß bleiben und sich trotzdem stark verändern, auch im Hinblick auf, wie dort Profit gemacht wird und welche Daten da verarbeitet werden. Und das kann eben dieses Wegbrechen der Jungen und Wegbrechen der persönlichen und der irgendwie persönlichen Daten oder so sich einfach auch verändern, wenn es wirklich dann mehr beruflich verwendet wird.
Ich glaube, dass das zu statisch gesehen wird, das Ding ist wirklich tot. Das ist zwar riesig, ja, aber vom Kommunikationsaufkommen da drinnen würde ich sagen, da ist nichts mehr von Echtzeitkommunikation oder sonst was. Wann dann spielt sich das maximal alles? Also so, was ich so mitverfolge, ist, dass die Kommunikation dort immer mehr reingeht in Messenger und WhatsApp und immer mehr weg vom öffentlichen Teil von Facebook, weil der hat für keinen gehalten, was Facebook versprochen hat. Er hat nur Facebook gedient und sonst niemanden anderen. Und jetzt ist das alles weg von der öffentlichen Kommunikation und so irgendwie so in der Halböffentlichkeit bei WhatsApp verschwunden oder überhaupt im Messenger, wo die Leute nur direkt miteinander kommunizieren. Das ist, glaube ich, noch eins der Hauptstandbeine und WhatsApp. Das ist ja bis jetzt werbefrei, das wird jetzt gerade monetarisiert. Und das Lustige dabei ist, sie fangen nicht an, da irgendwie Geld zu verlangen oder da irgendwie einfach irgendwie Werbung hineinzupfeffern, sondern das wird im Moment freigegeben als Kommunikationsmittel für Firmen, dass Firmen sozusagen von ihren Firmen-Website WhatsApp eingebunden haben und dann direkt die Leute erreichen. Das hat insofern den Sinn, weil die alle WhatsApp als App auf dem Handy bereits nutzen. Und kaum haben sie das installiert gehabt, kam schon der erste Mördermissbrauch dieses Features. Die gesamte Desinformation im brasilianischen Präsidentschaftswahlkampf, und da ist auch so ein Keller-Nazi, der auf der rechten Seite, auf ganz rechts außen antritt, so einen auf Duterte macht, also auf ganz hardcore. Und dementsprechend sind natürlich auch die Kampagnen geartet und dementsprechend hanebüchen geht es zu. Ja, die Firmen, die sich da eingekauft haben bei WhatsApp in Brasilien, die spammen die Leute jetzt mit Werbung für den rechtsextremen Kandidaten zu. Es ist ein Feature, kein Bug und kein Datenverlust, sondern das ist ein Angebot an Firmen zu kommunizieren mit den Leuten. Und der Dienst ist noch nicht einmal richtig bekannt geworden, findet schon ein ganz gräulicher Missbrauchsfall statt, mit dem eine Wahl in einem demokratischen Staat manipuliert werden soll. Also das ist vor allem das Potenzial, was noch in Facebook und Co. steckt. sie lassen sich einen neuen Dienst einfallen und es ist sofort jemand da, der ihn missbraucht, weil die Reichweite so groß ist und damit die Verlockung und es sich lohnt, ihn zu missbrauchen. Bei anderen lohnt sich der Missbrauch nicht wirklich.
Da haben wir natürlich irgendwie so den Punkt, auch wieder die Frage, jetzt haben wir die DSGVO und dann passieren ja trotzdem missbräuchliche Verwendung, also Verwendung, die nicht im Sinne der DSGVO passiert. Der Max Schrems hat das ja gestern auch gesagt, für ihn ist auch so dieses Unverständnis da, wenn ich halt irgendwo falsch parke, gehe ich auch davon aus, ich kriege da einfach ein Ticket dafür und das muss ich zahlen, das kann mich zwar ärgern, aber es ist ein Grundrechtsverständnis da, dass das wichtig ist. Jetzt bei den Verstößen der DSGVO, wir hatten irrsinnig viel medialen Wirbel drumherum, ob der hohen Strafen. Und aktuell hat man irgendwie so ein wenig den Eindruck, naja, passiert ist jetzt noch nicht wirklich was. Ja. Wie seht ihr da jetzt die mittelfristigen Auswirkungen? Ich denke ja, dass es einfach noch ein wenig Zeit braucht, bis die ersten Verfahren, die ersten seriösen Verfahren mal durch sind, vor allem gegen größere Betreiber. Aber wird da noch was kommen? Erleben wir da jetzt in einem halben Jahr, in ein, zwei Jahren irgendwie auf einmal dann tatsächlich diese Millionen teuren Strafen? Trifft es jetzt doch die kleinen Bloggerinnen und Blogger? Was ist eure Einschätzung?
Ich wüsste nicht, woher ich das wissen könnte. Es wäre schön, das zu wissen.
Ja, so ein Gefühl, ein Bauchgefühl.
Also ein Bauchgefühl, das ich schon auf jeden Fall habe, ist, dass es nicht die kleinen Blogger und Bloggerinnen treffen wird, weil das einfach auch nicht in dem Sinne der Verhältnismäßigkeit ist. Und es ist immer so, dass Strafen für geringe Vergehen sehr viel geringer sind als die für sehr große Vergehen. Ganz einfach. Deswegen ist diese Angst, glaube ich, schon jedenfalls übertrieben. Und bei den Großen wird sich halt zeigen. Also ich habe überhaupt keinen Einblick, wie nachweisbar da die Verstöße sind, wie klar die Fälle liegen, was dann noch für prozessuale Schwierigkeiten dahinter stecken. Vielleicht weißt du da mehr.
Also ich denke, einen sehr wesentlichen Punkt hat die hohe Strafdrohung, und es ist ja nur eine Drohung im Moment, schon erreicht, nämlich die Aufmerksamkeit der Vorstandsetagen aller Unternehmen zu erreichen und nicht nur wenige Klein- und Mittelunternehmen zu verschrecken, sondern bis in die höchsten Ebenen weltumspannender Konzerne Aufmerksamkeit zu bekommen und auch tatsächlich Investitionen ins Thema Datenschutz auszulösen. Das ist, denke ich, etwas, was schon in den letzten zwei Jahren erreicht worden ist, rein durch die Existenz von dieser Strafdrohung. Ob es hohe Strafen geben wird, ja, ich glaube das schon, aber auch ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube es. Eine Bestätigung habe ich heute erst gelesen, es hat die portugiesische Datenschutzbehörde eine Strafe von 400.000 Euro gegen ein Krankenhaus verhängt. 300 von diesen 400.000 Euro waren dafür, dass die Zugriffsrechte auf Patientendaten zu lax geregelt hatten. Da konnten auch Techniker beispielsweise auf Gesundheitsdaten zugreifen, die rein IT-Administration machen sollten und sicherlich nicht in der Behandlung von Patienten tätig waren. Für diesen relativ lockeren Umgang mit personenbezogenen Daten, mit Gesundheitsdaten von Patienten, hat es eine Strafe von 300.000 Euro gegeben. Für ein paar zusätzliche Vergehen sind dann noch einmal 100.000 dazugekommen. Also das ist schon einmal was, was man spürt. Das ist auch etwas, das jetzt europaweit durch die Medien geht. Und auch wiederum andere Unternehmen und Krankenhäuser wahrscheinlich dazu motivieren wird, die eigenen Zugriffsregelungen einmal kritisch zu hinterfragen und zu schauen, ob man jetzt auch 400.000 auf der Kundenkante hat, die man da ausgeben möchte dafür, oder ob es nicht sinnvoll ist, die eigenen Prozesse zu überdenken und was anders zu machen. Und ich glaube, um diese Steuerungswirkung geht es auch dabei. Es wird in Österreich die Wahrscheinlichkeit sehr überschaubar sein, dass derartige Strafhöhen erreicht werden. Andererseits gibt es aber auch schon Beispiele, wo jemand für eine Überwachungskamera vor einem Wettlokal 4.000 Euro bezahlt hat, weil die eben nicht datenschutzkonform betrieben worden ist, und das ist eine Summe, von der hat man vor zwei, drei Jahren nur träumen können für solche Verstöße. Da war es schon eine großartige Sache, wenn vielleicht 500 Euro verhängt worden sind, wenn überhaupt nicht nur eine Verwarnung und eine Aufforderung, es anders zu machen, das Ergebnis war. Also es verändert sich schon ein bisschen was, aber der große Wurf, den wird man sehen, ob es gibt, aber ich denke, die Signale sind da und es wird sicherlich einmal auch an den größeren Aufsichtsbehörden liegen, da mit Beispielwirkung voranzugehen, weil Behörden in der Größenordnung unserer Datenschutzbehörde mit so Daumen mal Pi 30 Mitarbeitern tun sich halt auch relativ schwer, in Österreich flächendeckend irgendwelche Kontrollen durchzuführen oder überhaupt einmal vor die Tür zu kommen, weil sie ja durchaus auch einige Verwaltungsaufgaben durch die DSGVO auch noch zu erledigen haben, beziehungsweise auch beratend tätig sein sollen und. Sie sollen sie europäisch koordinieren und alle möglichen Dinge tun. Da ist es schon schwierig, überhaupt zu großen Fällen zu kommen. Die muss in unserem Fall, denke ich, schon dann von den Betroffenen einmal dorthin getragen werden und einmal die Aufmerksamkeit erregt werden, hallo, da ist etwas, was vielleicht nicht in Ordnung ist, schaut euch das einmal an. Ich glaube, dann haben wir allerdings ganz gute Chancen, dass es da eine sinnvolle und auch wirksame Reaktion gibt. Abgesehen davon, ich habe ein Mantra seit rund 15 oder 20 Jahren, wenn ich über Datenschutz rede, unsere Datenschutzbehörde braucht mehr Personal und mehr Geld, das ist auch weiterhin so. Das Mantra hört nicht auf, ich werde das auch weiterhin sagen. Sie haben etwas mehr Geld bekommen, Sie haben auch ein paar Planstellen dazu bekommen.
Wie groß ist die Datenschutzbehörde
aktuell? So ungefähr 30 Personen, 30, 35 so
in der Größenordnung. Für wie viele Fälle pro Jahr?
Für ganz Österreich und alles, was in Österreich an Daten verarbeitet wird, vielleicht als Größenordnung zum Vergleich. Die RTR ist auch eine österreichische Behörde, die Rundfunk- und Telekom-Regulierungsbehörde, die ist nur für den Telekommunikationsbereich zuständig und hat 100 Mitarbeiter. Um Rundfunk und Telekommunikation aus dieser Warte zu betrachten. Eine Datenschutzbehörde, die für jede einzelne Datenverarbeitung in ganz Österreich zuständig ist und deren Ordnungsmäßigkeit auch überwachen soll, ist da im Vergleich vielleicht ein bisschen unterdimensioniert, wenn man es vorsichtig formuliert.
Was ich hier spannend finde, ist, dass nicht seitens der Industrie diese Forderung kommt, das aufzustocken, weil ich habe in seinem letzten halben Jahr, wo ich mich intensiver mit der DSGVO, ich habe auch diese Panik, die da aufgekommen ist, eigentlich seit dem Y2K-Bug nicht mehr erlebt. Das war ein Wahnwitz an manchen Stellen. Ich finde es spannend, dass die Industrie sich da nicht mehr meldet, weil ich habe so oft gelesen, unsere Daten, also der Schutz ihrer Daten ist uns wichtig. Daher sollten ja eigentlich die Industrie und die Wirtschaft ja auch darauf zugehen und sagen, ihr müsst es unterstützen, weil die Daten der Kunden sind uns wichtig. Erich, du wolltest vorhin
ergänzen. Ja, ich erwarte den ersten großen Fall schon deutlich früher. Mhm. Und zwar ist bereits eine Prüfung angelaufen, die bereits ein erstes solches kapitales Urteil bringen kann. Und zwar wird ja als jüngste Datenleck bei Facebook untersucht. 50 Millionen Accounts ausgeplündert, alle Daten von etwa 15 Millionen Accounts haben sie wirklich alles abgezogen, was dort Facebook da an Daten hatte. Bei ungefähr ebenso vielen haben sie nur die Stammdaten abgezogen, will heißen, die Typen. Und 50 Millionen Datensätze waren, also personenbezogene Datensätze, waren insgesamt theoretisch betroffen. Das heißt, die haben sich da 15 Millionen Datensätze herausgepickt, die sie sich genauer angeschaut haben und haben dann eben von diesen alle Daten abgezogen, um von den anderen 15 Millionen immerhin die Stammdaten. Das ist auch genug. Ja, zu welchem Zweck? Was haben die vor? Wir haben keine Informationen darüber, wie selektiv da vorgegangen ist. Wenn das 15 Millionen irgendwelche Facebook-Accounts sind, von Tuvalu bis Hawaii, werden sie vielleicht irgendwelche Kriminellen sein. Wenn da aber jemand gezielt auf Länderdaten losgegangen ist, oder auf Daten von EU-Staatsbürgern, dann hat der etwas anderes im Sinn gehabt, als bloß irgendwelche Daten zu stellen. Der benutzt die dann zu irgendeinem Zweck und im nächsten Jahr sind EU-Wahlen. Das wollte ich nur hinzufügen. Der Max Schrems, der da natürlich schon eine Koryphäe ist in Bezug auf Facebook, meint, jetzt sind allein die technischen Experten am Zug, Die irische Datenschutzkommission ermittelt schon und verlassen Sie sich darauf, das sind nicht die einzigen. Da ist die ganze Kommission her wie der Teufel hinter der armen Seele, dass sie Facebook endlich irgendwie an den Karren fahren können.
Das ist, wenn ich ganz kurz einhaken darf, übrigens auch einer der Vorteile der Datenschutzgrundverordnung, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass alle europäischen Datenschutzbehörden in solchen Fällen zusammenarbeiten. Weil bisher war das die Zuständigkeit von einer Behörde, im Fall von Facebook in Irland. Jetzt können sie aber die Behörden von allen 28 Mitgliedstaaten, wenn die selber Menschen haben, die davon betroffen sind, in dieses Verfahren einbringen und erhöhen damit natürlich die Qualität ganz immens, weil ja viel mehr Ressourcen und viel mehr Know-how in diese ganze Analyse hineinkommt und die sich dann auch untereinander eben entsprechend abstimmen können und müssen, um zu einer gemeinsamen Vorgangsweise zu kommen. Und das erhöht die Qualität ganz bedeutend, wenn, so jetzt von meiner Einschätzung her.
Ja, das stimmt ganz sicher. Und es ist der Willen der Kommission dahinter, weil sie wollen unbedingt Google und Facebook an den Karren fahren, weil die Kommission bis jetzt kein Mittel gefunden hat, denen irgendwelche Auflagen zu erteilen oder sonst was. Sie haben schlichtweg kein Mandat von den Mitgliedstaaten dafür bekommen. Auch nicht dafür, dass sie irgendwas mit einer Digitalsteuer einführen. Da kriegst du sofort das Nett aus Irland, Malta, Großbritannien, Luxemburg habe ich noch vergessen. Na, sie sehen schon, welche Länder das sind und sie wissen, welche Offshore-Banken, welche Offshore-Möglichkeiten diese Länder bieten. Also da halte ich es für recht wahrscheinlich. Max Schrems sagte, es kommt darauf an, was die technischen Untersuchungen ergeben, Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit oder nicht. Juristisch ist dazu gar nichts zum Sagen, hat er gesagt, weil es hängt alles davon ab, wie das technisch beurteilt werden wird. Aber ich glaube nicht, dass wir da ewig drauf warten müssen. Und die ersten Fälle, die da rauskommen, werden eher kapitalere Fälle sein als kleinere, weil jetzt ist die Zeit, Exempel zu statuieren.
Das sehe ich sehr ähnlich. Meine Einschätzung ist auch, dass wahrscheinlich das ein oder andere Exempel statuiert werden muss, weil sonst das Ding in Wahrheit auch wieder niemand ernst nimmt. Ja, also wenn wir jetzt Millionenstrafen androhen und dann hat es keine Auswirkung, dann sind wir wieder bei der Geschichte, die Chance, dass ich erwischt werde, ist nicht wahnsinnig groß. Es ist aufwendig, Datenschutz zu betreiben. Das ist es. Das ist ja durchaus ein sachliches Argument. Und wenn das ist eine Frage der Risikominimierung. Und wenn Worst Case dann eh nur ein paar hundert Euro jetzt wären, dann würde es auch niemand bewegen. Ne? Mhm. Der Max hat ja auch gesagt, da immer wieder gerne, es sind Gegner mit tiefen Taschen. Ja? Denen soll das auch wehtun und das verstehen wir auch. Ja.
Und ich denke, das Problem in solchen Fällen ist halt, die müssen sehr, sehr gut recherchiert und belegt sein, gerade weil die so tiefe Taschen haben und natürlich quer durch die Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof gehen in diesen Fällen und damit einerseits eine Verzögerungstaktik machen, andererseits die Öffentlichkeit dann dazu benutzen, um ihr Lobbying gut unterzubringen und die Schrecklichkeit der Datenschutzgrundverordnung plakativ zu machen in der Öffentlichkeit und dafür muss man sehr gut vorbereitet sein und die Fakten alle richtig haben und deshalb dauert es halt einige Zeit, bis solche Fälle dann tatsächlich entschieden werden und die Strafen verhängt und ausgesprochen werden, weil die Vorbereitungsarbeit natürlich viel mehr ist, als wenn ich irgendwo eine falsch aufgehängte Kamera sehe und sage, Leute, so geht's nicht. Ja.
Wir sind schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich würde, wenn das okay ist, noch eine ganz kurze Schlussrunde vielleicht machen. Eben genau mit diesem Punkt, jetzt haben wir die Panik und wir haben die Aufmerksamkeit, aber wie kriegen wir diese Panik irgendwie bei den Leuten wieder raus? Denn Datenschutz ist ja was Wertvolles, da sind wir uns ja, denke ich, alle einig. Ja. Aber wie schaffen wir es kommunikativ, dass sich Unternehmen positiv für den Datenschutz einsetzen? Ne? Wenn man ISO-Zertifizierung macht, wurde mir heute so schön als plakatives Beispiel gebracht, dann hänge ich mir das Ding ja auch um. Ja? Wie kriegen wir diesen Spin, dass wir die Panik, danke nochmal für den Hinweis der Verhältnismäßigkeit, das kann nicht oft genug gesagt werden, dass auch das kleine Block, das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Datenschutzvergehen sozusagen irgendwie trifft, dass die jetzt nicht die Panik haben und dicht machen und alles wegschmeißen, sondern sich einfach seriös mit der Geschichte beschäftigen und dann sagen, ich kann das. Ja.
Es ist natürlich eine Frage der Aufklärung. Es gibt viele Unterlagen auch schon, die man sich anschauen kann, gerade für Blogs und auch gerade für die kleinen Unternehmen, die sich da groß aufregen. Es ist natürlich ein kleiner Aufwand, aber wo man auch sagen muss, ja, es ist ein kleiner Aufwand, aber es ist jetzt auch kein Aufwand, der einen irgendwie komplett überfordern muss. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber man kann sich auch damit auseinandersetzen und man ist dann auch irgendwann fertig damit. Und ich finde es gut, wenn sich auch Blogs mal anschauen, was bei Ihnen auf der Homepage eigentlich läuft, was getrackt wird und was nicht und wie man das ausstellt und einstellt. Finde ich gut, wenn das jeder mal macht und es ist jetzt nicht ausufernd, das sich einmal anzuschauen. Durch diese Debatte werden ja auch die Leute sensibilisiert dafür, was der eigene Datenschutz bedeutet. Das heißt, man kann auch dazu sagen, was auch immer wieder erwähnt wird, dass man natürlich auch das Vertrauen in die eigenen Dienstleistungen steigert und dass es einfach ein wichtiger Faktor ist und wahrscheinlich auch ein noch wichtigerer Faktor wird in Zukunft, wie gut das Vertrauen in die eigene Datenverarbeitung ist. Und das sozusagen glaubwürdig rüberzubringen, ist sicher auch ein Vorteil.
Was machen wir mit den mittelständischen Unternehmen? Da wirst du ja auch viele beraten haben, nehme ich an. Die schnaufen ja zu Recht über einen höheren bürokratischen Aufwand, der ist ja nie gerne gesehen. Wenn sie es bisher nicht gescheit gemacht haben, wenn sie bisher gescheit agiert haben im Sinne des Datenschutzes, ist er ja nicht viel höher oder kaum höher. Wie kann man das denen schmackhaft machen?
Also was ich ja ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, warum jedes Unternehmen in Österreich selber herausfinden muss, welche Daten man zum Beispiel in einer Buchhaltung oder in einer Lohnverrechnung verarbeitet. Ich verstehe nicht, warum die Branchenvertretungen, die es ja durchaus gibt und die wirtschaftlich, denke ich, relativ gut ausgestattet sind, nicht einmal sich auf den Hosenboden setzen und sagen, aha, wir sind für die Tischler zuständig, jetzt schaue ich mal an, was hat der Tischler in seiner Buchhaltung, in seiner Lohnverrechnung für Daten drinnen und mache einmal ein Verfahrensverzeichnis, das ist dieses Ding, das jetzt jeder machen muss, wo eben drinnen steht, was der Tischler in seiner Buchhaltung und seiner Lohnverrechnung hat. Das ist für alle gleich, da gibt es null Unterschiede, da gibt es ganz klare rechtliche Regeln, was da drinnen stehen muss. Mit den Lieferanten kann das vielleicht ein bisschen anders sein oder mit den Details über die Kunden kann es ein bisschen anders sein, aber was man in der Personalverrechnung hat, ist überall gleich. Das gibt es keinen Unterschied im Wesentlichen. Und dass es da kein vernünftiges Angebot der Branchenvertretungen gibt, die sagt, liebe Leute, da sind eure 10 Verfahrensverzeichnisse, schaut es auf Plausibilität durch, ob das eh so stimmt, was wir da haben, aber das ist einmal eine sehr gute Ausgangsbasis, verstehe ich nicht, weil dann wäre der Aufwand beim einzelnen Unternehmen relativ überschaubar. Die müssen sich das einmal am Nachmittag lang anschauen, stimmt das, was da drauf steht, schreiben noch die 2 Datenarten, die es zusätzlich haben, dazu und sind fertig mit der ganzen Thematik. Und den wirklich großen Aufwand mit der Datenschutzgrundverordnung haben die Unternehmen, die sehr viele Daten haben. Ja, aber das ist halt dann der Preis dafür, dass man sehr viele Daten hat und sehr viele unterschiedliche Dinge macht und viele, viele unterschiedliche Anwendungen hat mit vielen Kooperationsdaten und Datenaustausch etc. Klar, je größer man ist, je mehr man davon hat, umso komplexer wird das Ganze, aber für den Kreisler am Eck, für den Tischler, für den Schuster oder was es ansonsten für Berufen gibt, die Friseure, ist das ja eine völlig überschaubare Sache und in überschaubarer Zeit auch zu erledigen. Und ich denke, das wäre der Weg, in den es gehen soll. Und auch die Datenschutzgrundverordnung sieht extra Mechanismen vor, dass man solche Branchenregeln auch machen kann. Man kann eigene Standards festlegen, wie Datenschutz in einer ganzen Branche gemacht wird. Und an dem kann sich dann jeder orientieren, kann das übernehmen, das lässt man einmal von der Datenschutzbehörde genehmigen, die schauen sich an, ob das passt, bessern die 5 notwendigen Beistriche aus und dann macht die ganze Branche das ganz genau so und das ist der Weg, in den es gehen soll.
Macht die Wirtschaftskammer das nicht?
Teilweise, ja, das hängt von den jeweiligen Fachgruppen ab.
Sagen wir so, die Wirtschaftskammer hat schon ein paar Sachen zum Datenschutz publiziert, manche davon sind super. Manche davon sind sehr
speziell.
Speziell, genau.
Ja, würde ich formulieren. ja, es ist meine persönliche Erfahrung in dem Bereich ist auch so, es hängt teilweise auch sehr von den einzelnen Beratern beispielsweise ab, wie gut die tatsächlich sind. Also ja, wahrscheinlich wir brauchen mehr qualifiziertes Personal, das auch Schulungen macht in dem Umfeld, um die Panik auszukriegen. Die Öffentlichkeitsarbeit FM4, bringt es was, den Leuten im Radio davon zu erzählen, don't panic?
Ja, es bringt schon was. Und zwar, die Leute werden ja vor allem durch mit halbgaren Infos zugeschüttet. Also die, wo die Information gar nicht sauber rüberkommt, was ist passiert bei irgendeinem Vorfall, was ist jetzt tatsächlich passiert, bist du betroffen, bist du nicht betroffen. Kein Mensch hat gewusst, wer da, die Medien haben dermaßen unsauber darüber berichtet, über dieses riesige Facebook-Sicherheitsloch. Da ist dann drinnen gestanden, ja, wenn die User das und das und das gemacht haben, ich habe mir einmal den Vorgang angeschaut und dann war völlig klar, das sind 3 Bugs gewesen, ganz tief drinnen bei Facebook, die im Zusammenspiel ganz einfach Profile aufgemacht haben, wenn man sie in einer bestimmten Einstellung angeschaut hat. Man hat sich angeschaut, wie sehen die anderen meine Timeline, hat auf den Knopf gedrückt und dann hat man alle Followers gesehen und manche sind dann halt draufgekommen, da einmal rüber zu klicken und dann war es interessanterweise alles offen und es waren Informationen drinnen, die vom Facebook stammten und gar nicht vom User selber, also bereits aggregierte Daten. Na, wenn man denen sagt, das hat denn nichts mit euren Einstellungen zu tun, dann sind sie zumindest bis zu einem gewissen Grad schon beruhigt, weil sie sagen, na wenigstens ich habe nichts falsch gemacht und ich bin an mich schuld und auch nicht an dem, sondern die waren das. Ich glaube, dass so eine Art von Öffentlichkeit schon stimmt, wenn man sich die Mühe macht, dass man solche Sachen debuggt, einfach sich das einfach genauer anschaut und dann sagt, was da dran ist. Und da ist die Nachricht aber meistens schon 2 Tage vorbei. Darum bin ich sehr oft ein bisschen zeitversetzt hinten dran. Weil die Nachricht, die am selben Tag darüber kommt, die ist meistens so buggy und so ungefähr, weil sie durch lauter Filter von Nicht-Technikern gelaufen ist, bei den Nachrichtenagenturen und so. Ich glaube, dass Aufklärungsarbeit, es ist mühsam, ich sage es Ihnen, weil ich mache das seit 1995. Es ist wirklich relativ mühsam und man muss sehr oft wieder von vorne anfangen. Aber jetzt, wo sich das allgemeine Wissen auch vergrößert hat um die gesamte Problematik, dass die Leute haben haufenweise Beispiele bereits vorgeführt bekommen, was alles ganz böse schiefrennen kann, wenn mit dem Datenschutz was nicht passt. Ich glaube, dass die Zeit für die Aufklärung jetzt erst so richtig reif ist.
Ja. Also in Summe, wir sind doch weiterhin alle gefordert und mehr Aufklärung, mehr Media Literacy, damit es ein bisschen einen positiven Spin auch hier kriegt, in jedem Fall. Was mir auch aufgefallen ist im letzten halben Jahr, dass eigentlich immer so ein Erfolgserlebnis auch bei Unternehmern da war, wenn sie das dann endlich einmal ordentlich gemacht haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Erstens Erleichterung, es ist gar nicht so schwer, es ist gar nicht so aufwendig, DSGVO-konform zu agieren. Ja. Ich würde es nicht so weit gehen, dass ich sage, es macht Spaß, das vielleicht nicht, aber es ist Erleichterung da und die Leute, vor allem wenn es also kleine Blogs und ähnlich sind, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, die sind dann auch wirklich persönlich darauf stolz. So, die Leute wollen sich das eh umhängen, aber das müssen wir halt noch wahrscheinlich forcieren.
Ich habe da eine nette Anekdote. Ich habe ein kleineres Unternehmen beraten und habe denen auch sagen müssen, dass sie bestimmte Datenbestände eben jetzt löschen müssen und es eigentlich eh schon längst Zeit gewesen wäre, das zu tun, und das waren wirklich große Mengen. Und dann 14 Tage später hat man wieder einen Termin und die Ansprechpartnerin ist gekommen und wir haben geredet. Sie hat ganz freudig erzählt, ja, sie haben jetzt die Daten gelöscht. Sag ich, na, und wie war's? Es war eine Befreiung. Die war richtig selig, wie toll das war, die Daten zu löschen und das Klumpert endlich los zu sein, weil sie ohnehin nichts damit angefangen haben, sondern dass da halt irgendwie die den Platz verbraucht hat und völlig unnütz war. Und mit dem Zugang, glaube ich, geht es dann ganz gut.
Das ist sehr schön. Ich wollte es richtig provozieren. Man müsste dieses Schild jetzt hier wirklich auch herzeigen. Wir haben, wenn Speaker überziehen oder wenn keines überzogen werden, bekommen wir Hinweise und das ist the very last action. Ich würde nämlich gerne die Sänfte sehen, die er uns hier von der Bühne tragt.
Fordern Sie nicht daraus, es gibt schon Fragen.
Es gibt schon Fragen. Nehmen wir noch Fragen? Das muss ich jetzt euch fragen, ob es in Ordnung ist, wenn wir hier noch ein paar Minuten überziehen.
Es verlässt niemand fluchtartig den Raum, wir nehmen Fragen. Fein.
Ja, meine ist recht kurz. Es geht nur um die Frage, ich habe ja auch die Datenschutzabfrage schon gemacht bei Österreich sozusagen und damals Daten zurückgekriegt, von denen mir klar war, dass da nicht alles drinnen ist, weil die Polizei ja offiziell anscheinend diese Rückhalte macht, dass wenn Ermittelnde, also wenn sie noch über etwas ermitteln, dass sie das da nicht rausgeben, weil der Fall ja noch nicht abgeschlossen ist und der wird halt nie abgeschlossen, deswegen kriegt man es nie. Und die gleiche Frage natürlich jetzt in Bezug auf die Datenschutzabfragen bei Firmen. Okay, es gibt dieses Verzeichnis, wo sie die ganzen Einträgungen machen, was sie eigentlich mit den Daten tun und so weiter. Und da müssen sie ja zum Teil zumindest auch Zustimmung einholen. Aber wie kann ich als jemand, der die Abfrage macht, eigentlich sicher sein, dass diese Daten tatsächlich alle sind, die sie da rausrücken? Weil es können ja auch ganz andere Daten noch vorhanden sein, von denen ich niemals erfahren werde. Ist das etwas, das irgendwie abgefangen werden kann?
Ich freue mich dann morgen auf die nächste lange Frage. vielleicht mal die vielen Dank.
Ich weiß nicht, ich habe so verstanden, dass die Datenschutzbehörde durchaus auch Kontrollrechte hat, theoretisch. Also wenn der Verdacht tatsächlich erhärtet ist, dass man Anhaltspunkte hat dafür, dass das Unternehmen andere Daten hat, als es herausgibt, dann kann es auch zu Inspektionen kommen, theoretisch, wird normal ermittelt.
Ich glaube, die Herausforderung für Unternehmen ist, wenn sie sowas tun wollen, wenn sie wirklich Dinge verheimlichen wollen, ist konsistent zu bleiben. Und das schaffen die allerwenigsten. Irgendwo ist dann diese Information, die dann nicht schlüssig ist, dass die da drinnen steht, wo man dann als Betroffener nachhaken kann, wenn man sich damit beschäftigt. Aber einer der Nachteile der Datenschutzgrundverordnung, das muss man durchaus so sagen, ist, dass es bisher ja nach dem österreichischen Datenschutzgesetz die Verpflichtung gegeben hat, Meldungen ans Datenverarbeitungsregister zu machen und dann öffentlich einsehbar war, welches Unternehmen welche Datenverarbeitungen durchführt. Diese Meldepflicht gibt es ja jetzt nicht mehr, sondern es gibt die Verpflichtung, sogenannte Verfahrensverzeichnisse zu führen. Die sind aber nicht mehr öffentlich, sondern die hat nur das Unternehmen und der einzige Zweck, den diese Dinge haben, ist, dass sie der Datenschutzbehörde ausgehändigt werden, sollte die jemals danach fragen. Das heißt, man muss als Betroffener einerseits sich anschauen, wenn ich mit denen in Kontakt war, welche Informationen haben mir die gegeben über ihre Datenverarbeitungen. Die müssen ja informieren aktiv, wenn sie anfangen, unsere Daten zu verarbeiten. Und wenn ich dann mein Auskunftsbegehren mache, was kriege ich da an Informationen zurück? Und sind da Dinge dabei, die eigentlich für die Datenverarbeitung, die es tatsächlich bei Auskunften eigentlich gar keinen Sinn machen? Weil dann habe ich einen Ansatzpunkt, wo ich sagen kann, na wozu ist denn diese Information da eigentlich gut und gibt es da nicht vielleicht doch noch was? Also es ist eher eine investigative Sache, die man da verfolgen muss, leider selber. Und insofern ist es ein bisschen schwieriger geworden, da wirklich zu plausiblen und belastbaren Aussagen zu kommen.
Aber in Summe bietet die DSGVO mehr rechtliche Handhabe für den Konsumenten?
Sie bietet mehr rechtliche Handhabe. Man kann auch die Datenschutzbehörde eben damit beschäftigen, wie du das auch richtig sagst, und denen dann sagen, liebe Leute, schaut, da kann was nicht stimmen, das passt nicht zusammen, seid doch so nett und fragt dort noch einmal nach, was jetzt tatsächlich los ist.
Also aktiv auf die Füße stellen. Ja. Eine zweite Frage.
Meine Frage ist, ob es wirklich so schwierig wäre, Aufklärung zu betreiben angesichts des gerüttelten Maßes an Desinformation. Also ganz einfach wäre zum Beispiel eigentlich zu kommunizieren, dass die DSGVO in Österreich verhältnismäßig wenig neue Regelungen bringt, weil das meiste bereits vorher in Kraft war. Also diese Panik war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Es war für mich nicht nachvollziehbar, dass neue IT-Systeme verkauft wurden an Ärzte zum Beispiel, weil eigentlich hätten die Ärzte klagen müssen, den IT-Dienstleister, weil wenn sie bei Inkrafttreten der DSGVO illegal waren, dann waren sie es auch schon die 10 Jahre davor. Und der Höhepunkt war für mich die Klingel-Knopf-Geschichte, weil die gibt es ja in Österreich meines Wissens bereits seit den 80er Jahren, nämlich gegen Willen des Mieters den Namen aufs Klingelbrett zu schreiben, ist seit damals eigentlich nicht zulässig. Das heißt, das war zu einem Zeitpunkt, als DSGVO noch eine sinnfreie Buchstabenanordnung war, die sich mit nichts verbunden hat. Und das heißt auf der anderen Seite, dass Wiener Wohnen und viele andere fast 40 Jahre Zeit gehabt hätten, ein Opt-in-Verfahren zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, relativ leicht zu kommunizieren und ließe sich auch in schicken Artikeln, die durchaus interessant zu lesen sind, verbraten.
Die Frage ist, wo jetzt da die Frage ist, wenn ich...
Die Frage war klar.
Die Schwierigkeit wirklich so groß ist, hier Aufklärung zu betreiben.
Ja, ich glaube, wenn wir beim Beispiel Wiener Wohnen bleiben, die Schwierigkeit ist, bei all diesen Fehlinformationen, die da kursieren, überhaupt noch durchzukommen und aus dieser Empörung dann das Licht der Erkenntnis irgendwie anzuzünden und damit auch wahrgenommen zu werden, weil man ist dann klassischerweise eben der 578.000ste, der irgendwas zu diesem Thema sagt, und alle anderen waren damit schon in den Schlagzeilen und auf der ersten Seite oder auf der Aufmachergeschichte der jeweiligen Nachrichtenwebseiten, dass man mit einer Gegenmeinung, das ist gar kein großes Problem, das ist gar kein Auslöser, nichts, was durch die DSGVO ausgelöst worden ist, ja praktisch nicht mehr durchkommt. Und man ist auf jeden Fall in der Situation, dass ja sogar schon die EU-Kommission gesagt hat, wie es ist, das war ja übrigens auch nicht ganz korrekt, was dort an Rechtsmeinung dahergekommen ist, abgesehen davon sind die auch nicht in der Position, das zu entscheiden, die machen bestenfalls Gesetzesvorschläge, beschließen sie nicht einmal selbst, insofern ist es... Ja, also da irgendwann ist das Pferd tot und nichts mehr zum Reiten da. Und beziehungsweise alles reitet in die falsche Richtung, und wenn man in die Gegenrichtung ruft, ist man halt relativ alleine damit.
Wenn man es eine Blamage nennt, nicht. Das hören die Leute gerne, und das war eine absolute Blamage. Das war eine absolute Blamage, eine der überflüssigsten Aktionen von überhaupt. Das ist die Rache kleinkarierter Bürokraten an einer Gesetzgebung, die ihnen nicht passt. Und diese Partie da, Wiener Wohnen, das sind ganz besondere Früchtchen. Die haben schon, ja, das ist eine Arschpartie, sage ich Ihnen. Und der Herr Ludwig, unterm Herrn Ludwig, wurden nur lauter Überwachungsgeschichten dort eingeführt. Ich kann mich sehr gut an 3 Big Brother Awards in der frühen Zeit erinnern. Jedes Jahr hat Wiener Wohnen einen Big Brother Award wegen solchen Aktionen bekommen. Und jetzt kommen sie mit dieser Aktion. Das ist eine Durchgängigkeit des Denkens, die ist schon ziemlich bemerkenswert bei dieser Partie.
Danke für den Input. Wir haben noch eine letzte Frage.
Noch eine letzte, wenn das okay ist. Eine kurze.
Gut, also nachdem es die letzte Frage ist, die Frage gleich zu Beginn: Wie können wir die Wirksamkeit der Datenschutzbehörde in Österreich stärken? Konkret Stand 1.10. dieses Jahres, das heißt also im Mai ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten, seither wurden dort 870 Verfahren eingeleitet. Die Datenschutzkommission hat trotz zusätzlicher Aufgaben nicht einmal ein Dutzend Personen dazu bekommen, also 6 Planstellen für den höheren Dienst, 3 Fachbedienstete ohne Matura in der Dimension. Das heißt, das ist für die Aufgabenstellung, wenn man dann dazu sagt, die ganze Verfahrensführung, das heißt die ganzen Strafverfahren, Beurteilungen etc. sind dazugekommen. Die internationale Koordination ist wesentlich ausgeweitet worden. Die ganze Frage Verwaltungsstrafen ist dazugekommen. Das heißt, die Aufgaben sind vervielfacht. Die Anzahl der Verfahren hat sich in den 5 Monaten vervierfacht, und dann eine Erhöhung, Ressourcenerhöhung in dem Umfang zu liefern, heißt also, dass die Hoffnung, die wir alle haben, die Datenschutzkommission wird ihren Job ordentlich machen, nicht an der Qualifikation der Personen dort scheitern wird, sondern ganz einfach, sie werden ausgehungert. Was können wir tun, dass das besser wird?
Ja, ich bereiche die Frage an die Angelika. Schwierig, gell?
Wir können an die Regierung appellieren, mehr Stellen zu schaffen. Kollektive Lösungen, sage ich dir nur, aber viel anderes fällt mir leider auch nicht ein.
Wir könnten sie beschimpfen.
Also ehrenamtlich mitarbeiten, glaube ich, wird schwierig.
Also wahrscheinlich in Summe auch da wieder so ein auf die Füße stellen und halt auch selber dazu beitragen. Ich sehe, wir werden wahrscheinlich noch die eine oder andere Privacy Week veranstalten müssen, um hier weiter Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ich hoffe, das ist im Sinne aller. Und vielleicht laden wir dann ja nächstes Jahr wieder den Mark Zuckerberg ein. Vielleicht kommt er ja dann, und dann können wir im Gegenzug sagen, Mark, we run a Privacy Week. Ich sage herzlichen Dank an alle fürs Dableiben, einen Dankeschön an die Runde und darf von meiner Seite aus schon einen schönen Abend wünschen. Danke.